Ich will wissen, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropft. Dieser Satz ist schon vor einigen Jahren mal gefallen und den Satz, den hat die Kunsthistorikerin Benedikt Savoir mal in einem Interview gesagt. Sie meinte damit, dass sich deutsche ethnologische Museen mehr darum kümmern müssen, herauszufinden, unter welchen Umständen ihre Objekte aus der ganzen Welt zu ihnen gekommen sind. Und das betrifft natürlich auch das Humboldt-Forum. Es war nicht das erste Mal, dass das Humboldt-Forum in der Kritik stand und die deutsch-asiatische Berliner Stadtforscherin Noah Haar, die hat das im RBB mal ganz gut so zusammengefasst.
Das eine ist, das Gebäude überhaupt ein Schloss zu errichten, und die Entscheidung, ein Schloss zu errichten, war ja nach der Wiedervereinigung, also in einer besonderen historischen Phase nach dem Ende des Kalten Krieges. Man hat sich wieder zur alten neuen Hauptstadt Berlin entschieden und da an dieser Stelle mitten in der Stadt entschieden, ein prächtiges Gebäude zu bauen. Und ich mich schon frage, wenn es ein Blick in eine demokratische Zukunft sein sollte, warum es dann nötig war, ein Schloss zu bauen? Und als nächste Frage, warum auch noch das Schloss mit Bezug auf die Preußen? Das ist so das eine. Und dann von deren Geschichte auch gibt es dann eben Verbindungen der Preußen in den ersten Versklavungshandel, auch von Deutschland ausgehend. Das ist so ein Bezug direkt zum europäischen Kolonialismus. Und dann die andere Entscheidung, die ethnologischen Sammlungen aus der Peripherie Berlins dort in die Mitte zu bringen, unter dem Argument, man würde sich der Welt öffnen und in einen Dialog mit der Welt treten. Und dabei ausgeblendet hatte, dass diese ganzen Objekte bis hin, es gibt auch Stimmen, die sagen, das sind nicht nur Objekte, sondern Subjekte, weil das auch wertvolle Gegenstände sind, gerade in den Herkunftsländern, dass die in einem Kontext nach Deutschland und Europa gekommen sind, wo wir heute sagen, das ist ein Unrechtskontext gewesen. Und das macht die ganze Entscheidung sowohl von der Form und des Inhalts so problematisch.
Noah Haar, Stadtforscherin und Expertin für Dekolonisierung. Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wehrt sich übrigens dagegen, dass alle Objekte, die im Humboldt-Forum gezeigt werden oder noch gezeigt werden sollen, problematisch sind.
Wie manche das darstellen, dass es alles Raubgut, das muss also alles komplett zurückgegeben werden, das wird der Wissenschaftsgeschichte, dem Entstehen dieser Sammlung natürlich auch in keinster Weise gerecht. Das ist absurd.
Trotzdem gibt es ja diese Objekte, bei denen die Sache klar ist. Prominentestes Beispiel die Benin-Bronzen. Sie sollen eigentlich im Humboldt-Forum mit dem letzten Öffnungsschritt ab Mitte des neuen Jahres 2022 zu sehen sein. Aktuell wird mit den Partnern in Nigeria aber besprochen, welche und wie viele Objekte nicht nur übertragen, sondern auch restituiert werden und was in Deutschland bleiben kann, dann als Leihgabe. Das Humboldt-Forum hat den größten Bestand in Deutschland mit 500 Objekten aus dem ehemaligen Königreich Benin. Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte kurz nach Amtsantritt angekündigt, alle betroffenen deutschen Museen in der zweiten Januarwoche zusammenzubringen. Das sind rund 20 Häuser. Und erste Rückgaben soll es 2022 geben. Und es gibt ja auch Fälle, die sind nicht so eindeutige Raubkunstfälle wie die Benin-Bronzen, sondern da ist es komplizierter. Etwa beim Manduyenu, das ist ein Perlenthron aus dem Königreich Bamum im heutigen Kamerun, der bereits jetzt in dem seit Herbst eröffneten Teil der außereuropäischen Sammlungen im Humboldt-Forum zu sehen ist. Er soll ein Geschenk an den deutschen Kaiser gewesen sein. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand fragt sich, wirklich ein Geschenk?
Manduyenu. Reich an Perlen, wie es übersetzt heißt, ist dieser Thron. Glasperlen, die in allen Farben leuchten, dazu Holzschnitzereien. Ein wahres Kunstwerk, das heute sicher einen Ehrenplatz im Thronsaal des königlichen Palastes von Bamum hätte. Hätte ihn der Sultan Joya nicht 1908 dem deutschen Gouverneur übergeben. Als Geburtstagsgeschenk für den deutschen Kaiser Wilhelm II. Geschenkt also, nicht gestohlen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Denn nicht nur, dass ein Joya en retour nicht etwa den kaiserlichen Thron, sondern nur ein Bild des deutschen Herrschers bekam, dazu eine Kürassieruniform und ein Orchestrion. Die Gabe war wohl auch nicht ganz so aus freien Stücken, wie der Kameruner Germanist Richard Zogan-Fossi meint, der zurzeit an der TU Berlin zu aus Kamerun stammenden Objekten in deutschen Museen forscht.
Joyas Handel ist mit dem eines anderen Herrschers zu vergleichen, nämlich von Gallega. Von Gallega suchte die deutsche Hilfe für die Unterwerfung von Nachbarschefferien. Und Joya seinerseits wollte sowieso eigener Herr im eigenen Königreich bleiben. Deshalb werden beide Herrscher gelobt als klügste Herrscher von Kamerun, die ganz früh die Überlegenheit der Deutschen erkennen hatten und so entschlossen haben, andere Wege zu gehen, statt einer frontalen Konfrontation mit der deutschen Verwaltung.
In der Tat versuchte Njoya vieles, um sich mit den Deutschen zu arrangieren. Ja, er schickte sogar Soldaten gemeinsam mit den deutschen Kolonialherren in den Krieg. Doch was hat ihn bewogen, auch noch den Thron herzugeben? Ein Versuch, mit dem deutschen Herrscher auf Augenhöhe zu gelangen? Anhand historischer Quellen vermutet Zogan Fossi eher, dass der Sultan sich zunehmendem Druck durch das koloniale System ausgesetzt sah. Er trennte sich von Mandu Yenu, der nicht im Berliner Schloss, sondern im Königlichen Museum für Völkerkunde landete. Ein zweifelhafter Deal, eingefädelt von Hans Glauning, Hauptmann der Schutztruppe, wie die deutsche Kolonialarmee damals hieß.
Wenn man weiß, dass Glauning, der schon in der Gegend unterschiedliche Strafexpeditionen geführt hatte, schon 1906 zeigte Glauning Interesse an diesem Thron. Und 1908 wurde also der Thron verschenkt. Und diese Vorgeschichte ist für uns heute wichtig, um den Sinn von dieser Schenkung genau zu erfassen.
Für Richard Zogan Fossi ist der geschenkte Thron damit auch Sinnbild für ungleiche Machtverhältnisse. Und, wie andere Objekte auch, Teil einer verlorenen kulturellen Identität, von denen viele Gemeinschaften in Kamerun hoffen, sie zurückzuerlangen. Die Identität und vielleicht auch die Objekte. Für den Thron gab es bislang offiziell aus Kamerun allerdings keine Rückgabeforderung, sagt auch Lars-Christian Koch, Leiter der außereuropäischen Sammlungen im Humboldt-Forum, wo der Perlenthron ausgestellt wird.
Wir sind aber weiterhin in der Diskussion und werden auch mit den Kollegen vor Ort sehr intensiv darüber sprechen, wie wir das Ganze hier präsentieren, noch in Zukunft. Weil ich denke, die Forscher, die mit diesen Objekten zu tun haben, werden ja weitergehen und das werden wir ja präsentieren.
Ist der Perlenthron geschenkt oder doch gestohlen? Genauer gesagt, seinen einstigen Besitzern abgepresst. Auf diese und noch viel mehr offene Fragen müssen in der Tat nun weitere Forschungen Antworten bringen, um dann die ganze Geschichte erzählen zu können. Über diesen Thron, reich an Perlen.
Also noch genug zu tun für die Wissenschaftler. Mittlerweile arbeiten 4 Provenienzforscherinnen und Forscher daran, herauszufinden, wie die Sammlungsobjekte des Humboldt-Forums nach Berlin gekommen sind. Kulturreporter Lennart Gabes hat mit einem von ihnen über diese große Aufgabe gesprochen.
500.000 Objekte, 500.000 Kunstwerke und Kulturgüter. Dazu kommen noch einmal 500.000 audiovisuelle Medien, wie Fotografien und Tonaufnahmen. Macht also gut 1 Million Objekte, die zu den Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst gehören.
Als wir unsere Arbeit anfingen, war klar, wo sollen wir da anfangen, wie sollen wir vorgehen. Das war durchaus ein Stück weit ein überwältigendes oder ein überforderndes Gefühl. Da war für uns relativ klar von Anfang an, dass wir da irgendeine Art von Systematik brauchen.
Sagt Ilja Labischinski. Er ist einer der 4 Provenienzforscher der beiden Sammlungen, die festangestellt seit Ende 2019 zu den Objekten aus kolonialen Kontexten forschen. Priorität haben für die Wissenschaftler seitdem jene Objekte, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unrechtmäßig oder gewaltsam für die Berliner Sammlungen entwendet wurden. Dafür beginnt die Arbeit meistens im Archiv. Aus den historischen Akten und Erwerbungsbüchern der Museen lassen sich erste Rückschlüsse ziehen.
Also es sind sicherlich bestimmte Namen, die auffallen, es sind bestimmte Regionen und Zeitpunkte. Für Tansania war das der Maji-Maji-Krieg, wo klar war, das sind Objekte, die aus der Region zu der Zeit kommen, die einfach eine besondere Aufmerksamkeit verlangten.
Doch die Recherche im Archiv bietet für die Wissenschaftler auch im besten Fall nur eine Perspektive auf die Geschichte eines Objekts. Möglichst von Beginn an suchen sie deswegen auch den Kontakt zu Personen und Partnern aus den Regionen, aus denen die Objekte ursprünglich kommen. Denn gerade im kolonialen Kontext geht es für die Provenienzforscher nicht nur um die Frage, ob ein Objekt unrechtmäßig entwendet wurde, sondern auch um die historischen Machtverhältnisse dahinter und um die heutige Beziehung der Herkunftsgemeinschaften zu einem Objekt.
Wichtig für uns ist dabei, dass die Partner in dieser Zusammenarbeit nicht allein sozusagen als zusätzliche Quellen für unsere Forschung reduziert werden. Oft sind die Interessen von Partnerinnen in den jeweiligen Herkunftsländern ganz andere, als die wir an die Objekte und an die Geschichte der Sammlungen haben.
Die Debatte um koloniale Beutekunst im Humboldt-Forum und die Forderungen nach Restitution hat der Provenienzforschung dabei noch einen entscheidenden Schub gegeben.
dass das Thema wird nicht mehr weggehen. Es ist keine Sommerloch-Debatte. Es ist etwas, was die Arbeit ethnologischer Museen prägen wird für die Zukunft. Und da ist es wichtig für alle Museen und nicht nur für die Museen der staatlichen Museen zu Berlin, dass diese Arbeit verstetigt wird und zentral ist.
Obwohl sich Ilja Labischinski sicher ist, dass die Erforschung der ethnologischen Sammlungen im Humboldt-Forum sein Forscherleben weit überdauern wird, sieht er sich und sein Team hierbei in einer privilegierten Position.
Wir sind zurzeit in einer Situation, die einmalig ist, vier feste Stellen für Provenienzforschung zur Sammlung aus kolonialen Kontexten zu verstetigen, ist einmalig in Deutschland, wenn nicht weltweit.
Bisher gibt es in den ethnologischen Museen in Europa und den USA für die Provenienzforschung zu kolonialen Kontexten oftmals nur zeitlich begrenzte Stellen. Das Humboldt-Forum hat hier einen ersten Schritt in eine andere Richtung gemacht. Als nächsten Schritt fordert Labischinski, dass die Provenienzforschung noch mehr Unterstützung bekommt. Etwa durch Museologinnen, Restauratorinnen und Sammlungsverwalter. Damit dann irgendwann wirklich klar ist, wie viel Blut noch von den Sammlungsobjekten im Humboldt-Forum tropft.
Das ist jetzt die Berliner, die deutsche, die europäische Seite. Welche Forderungen und Erwartungen haben aber afrikanische Länder? Das schauen wir uns jetzt auch noch mal genauer an, und zwar am Beispiel Kenia. Unsere Korrespondentin Antje Diekans über die Suche nach dem Schädel eines früheren Unabhängigkeitskämpfers.
Im Wald an einem großen Felsblock haben sich Männer und ein paar Frauen versammelt. Sie gedenken hier eines ihrer Helden. Koitalel Arap Samoei war einst der oberste Chef der Nandi, einer Volksgruppe im Westen Kenias. Anfang des 20. Jahrhunderts führte er den Widerstand gegen die Kolonialherrschaft an. Dann wurde er von einem britischen Oberst ermordet. Die Kolonialisten enthaupteten die Leiche und sandten den Kopf nach London, erzählt eine Frau beim Gedenken. Bis heute wissen wir nicht, wo der Kopf des Mannes ist, der einst Kenias Kampf um die Unabhängigkeit begonnen hat. Schon häufig hat die Nandi-Volksgruppe die Rückgabe des Schädels von Großbritannien verlangt. Jetzt, wo auch in Kenia die Debatte um geraubte Kulturgüter hochaktuell ist, werden die Forderungen lauter. Jim Chuchu ist Gründer eines Künstlerkollektivs, das mit Ausstellungen und Aktionen das Thema noch mehr in die Öffentlichkeit bringen will. Einem Volk die Möglichkeit zu nehmen, einen Verstorbenen zu ehren und ihm die letzte Ruhe zu gewähren, ist meiner Meinung nach sehr grausam. Unterstützt vom Goethe-Institut arbeiten engagierte Kenianerinnen und Kenianer daran, eine Übersicht aller verloren gegangenen Kulturgüter zusammenzustellen. Bisher sind schon mehr als 10.000 Objekte aufgelistet, die in verschiedenen Sammlungen in Europa oder den USA zu finden sind. Doch einige Museen sind offenbar sehr zurückhaltend mit ihren Informationen und verweigern Auskünfte, um Restitutionsforderungen erst gar nicht aufkommen zu lassen. So erzählt es Nyeri Gachi vom Kenianischen Nationalmuseum. Wir haben einen sehr höflichen Brief an etwa 100 Museen geschrieben. Wir haben uns vorgestellt und freundlich nachgefragt, ob sie Objekte aus Kenia in ihrem Besitz haben. Nur etwa ein Drittel der Adressaten meldeten sich bisher zurück. Positiv herausstachen zwei Museen aus Deutschland. Das Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln und das Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Zusammen mit ihnen entstanden sogar Ausstellungen zu verlorenen Kulturgütern, die in Nairobi, Köln und Frankfurt gezeigt werden. Eine solche Kooperation sei ein Anfang, meint Forscher Kimani Njogu. Letztendlich gehe es aber darum, die entwendeten Kulturgüter wieder auf den Kontinent zu holen. Egal, ob die Gegenstände geraubt oder als Geschenk überreicht wurden, sobald die Gemeinschaften hier etwas zurückverlangen, muss es abgegeben werden. Was Afrika gehöre, müsse auch in Afrika sein. Für den Unabhängigkeitskämpfer Koitalel Arap Samoei gibt es eine Gedenkstätte im Westen Kenias, wo Tänze zur Erinnerung an ihn aufgeführt werden. Seine Knochen ruhen in einem unscheinbaren Grab, das mit braunen Kacheln bedeckt ist. Die Nandi-Volksgruppe hofft, eines Tages hier auch den Schädel bestatten zu können.
Klare Rückgabeforderungen in diesem Beitrag von unserer Korrespondentin Antje Diekans in Nairobi. Die Debatte um die Restitution von Objekten, die in der Kolonialzeit in westliche Museen kamen, die nimmt gerade erst Fahrt auf.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.